25. November 2019, kurz vor Sonnenaufgang, dringen mehrere Täter in das historische grüne Gewölbe in Dresden ein. Kurz vor 5 Uhr setzen sie einen Stromkasten in den Katakomben des Dresdner Pegelhauses in Brand, daraufhin erlöschen die Laternen am Theaterplatz. Ein Eckfenster des Schatzgewölbes drücken die Männer aus der Verankerung, dann steigen zwei von ihnen über eine Leiter in den Preziosensaal ein. Mit geladenem Revolver und halbautomatischer Pistole bewegen sie sich zielgerichtet durch das Wappenzimmer ins Juwelenzimmer und hacken eine Vitrine mit einer Axt auf. Innerhalb weniger Minuten entwenden sie 11 komplette und rund ein Dutzend Teile kostbarer Schmuckstücke, darunter 4.300 Diamanten mit einem Versicherungswert von mindestens 113,8 Millionen Euro. Anschließend versprühen die Täter Feuerlöschpulver, um Spuren zu verwischen. Zwei Sicherheitsleute beobachten die Tat auf Bildschirmen, doch sie schalten das Licht nicht ein und drücken nicht den Alarmknopf. Stattdessen rufen sie per Notruf die Polizei, was zu einer folgenschweren Zeitverzögerung führt. Noch am Morgen des Einbruchs entdecken Beamte den ausgebrannten Fluchtwagen, einen Audi, in einer Tiefgarage im Dresdner Stadtteil Mikten. Das grüne Gewölbe, ein Ort von mythischem Glanz, beherbergt seit 1724 die Schatzkammer der Wettiner Fürsten. Es ist öffentlich zugänglich und bildet einen Kernbestandteil der staatlichen Kunstsammlungen Dresden. Tief im historischen Residenzschloss gelegen, erzählt es Geschichten aus Jahrhunderten sächsischer Macht und Pracht. Das Dresdner Residenzschloss selbst, einst die Hauptresidenz der Kurfürsten und Könige von Sachsen, durchlief bis 2019 eine 407 Millionen Euro teure Rekonstruktion. Diese aufwendigen Baumaßnahmen boten eigentlich die Chance für modernste Sicherheitsanpassungen. Im Inneren des grünen Gewölbes stapeln sich über 4000 einzigartige Kunstwerke. Sie bilden die umfangreichste Kleinodin-Sammlung Europas, deren immenser ideeller Wert sie zu einem schier unersetzlichen Ziel macht. Besucher erhalten nur mit im Vorverkauf erworbenen Zeittickets Zugang zum historischen grünen Gewölbe im Erdgeschoss. Das suggeriert eine Exklusivität und vermeintliche Sicherheit, doch es erweist sich nicht als unüberwindbare Barriere. Den Einbrechern geht es vor allem um die Juwelengarnituren im Juwelenzimmer. Sie sind der Inbegriff absolutistischen Machtanspruchs und gelten als der wertvollste Teil des europäischen Juwelenschatzes. Bereits Tage vor dem eigentlichen Einbruch durchtrennen die Täter 8 Streben eines schmiedeeisernen Fenstergitters. Sie setzen das herausgeschnittene Dreieck provisorisch mit Klebematerial wieder ein. So schaffen sie einen schnellen, unbemerkten Zugang für den Tag der Tat. Wochen zuvor, bei Nacht, sind die Täter mindestens 4-mal in einem Audi A6 Avant in Dresden unterwegs. Sie spähen das Residenzschloss und seine Umgebung detailliert aus, studieren Routen, Überwachungskameras, Fluchtwege. 6 Tage vor der Tat entziehen sich die Insassen dieses Audis einer Zivilstreifenkontrolle durch Flucht. Sofort danach ändern die unentdeckten Täter die Farbe des Wagens, um ihre Spuren zu verwischen. Ein Name taucht immer wieder auf, wenn es um solche Delikte geht. Der Remo-Clan. Diese arabischstämmige Großfamilie aus Berlin ist bekannt für schwere Straftaten und Clankriminalität. Ihre undurchsichtige Struktur erschwert die effektive Verfolgung durch die Behörden. Die Familie, ursprünglich Mhalami aus der heutigen Türkei, migrierte in den 1980er Jahren während des libanesischen Bürgerkrieges über die DDR nach West-Berlin. Dort etablierten sie schnell kriminelle Strukturen. Berliner Strafverfolgungsbehörden rechnen den Mitgliedern zahlreiche Straftaten mit einer Schadenssumme von über 28 Millionen Euro zu, was die Professionalität und das Ausmaß ihrer Aktivitäten unterstreicht. Exemplarisch steht hierfür Tufik Remo. Er brach 2014 in eine Berliner Sparkasse ein, setzte diese in Brand und wurde 2015 zu 8 Jahren Haft verurteilt, obwohl die Beute von 9,16 Millionen Euro verschwand. Ein weiteres prominentes Beispiel ist der Einbruch in das Bode-Museum 2017. Wissam und Ahmed Remo stahlen eine 100 Kilogramm schwere Goldmünze, wofür sie 2020 zu jeweils 4,5 Jahren Haft verurteilt wurden. Die bei diesem Fall gesicherten Goldspuren und Späne lieferten entscheidende Indizien und wiesen auf eine professionelle Zerlegung der Beute hin. Ein Umstand, der bereits früh Befürchtungen hinsichtlich des Dresdner Juwelendiebstahls weckte. Zu diesem Zeitpunkt war Ahmed Remo nach einer Revision gegen sein Urteil vorerst auf freiem Fuß, bis der Bundesgerichtshof diese im Juli 2021 abwies und seine Haftstrafe vollstreckbar wurde. Die ausgebrannten Überreste des Audis, am Morgen des Einbruchs in einer Tiefgarage im Dresdner Stadtteil Mikten entdeckt, zeugen von der Brutalität der Tat. Verkokelte Stahlträger ragen in die Höhe, die Luft ist noch immer vom beißenden Geruch verbrannten Kunststoffs erfüllt. Zwischen den verkohlten Autowracks arbeiten die Ermittler der Soko Epaulette akribisch. Sie klettern über Trümmer und suchen nach Hinweisen. Ihre Taschenlampenstrahlen tanzen durch den Rauch, als sie schließlich zwei entscheidende Funde bergen: das herausgesägte Fenstergitter aus dem grünen Gewölbe und die mutmaßlichen Tatwaffen. Ein geladener Revolver liegt neben einer halbautomatischen Pistole. Diese Waffen, bereit zum Einsatz, deuten auf die rücksichtslose Entschlossenheit der Täter. Ihr Vorhandensein spricht Bände über die Professionalität und die Skrupellosigkeit der Einbrecher, die keine Konfrontation gescheut hätten. Die Spuren des vorsätzlichen Brandes in der Tiefgarage sind massiv. Das Feuer hat sich durch die Betonstrukturen gefressen, hat die Wände geschwärzt und die Decken in Mitleidenschaft gezogen. Der Sachschaden am Gebäude summiert sich auf 421.000 Euro. Doch die Zerstörung reicht weiter. 61 Pkw stehen in Flammen, ihre Karosserien schmelzen, ihre Reifen zerbersten. Für 171.000 Euro entsteht Schaden an den Fahrzeugen. Dieser Akt der Brandstiftung, der die Flucht absichern sollte, zeigt die absolute Geringschätzung fremden Eigentums und die Bereitschaft, ein weites Feld der Zerstörung zu hinterlassen. Die Auswirkungen gehen weit über den Juwelendiebstahl hinaus und treffen unzählige Menschen, die in dieser Nacht ihre Fahrzeuge und ihr Hab und Gut verlieren. Überwachungskameras zeichnen die Flucht der Täter kurz vor 5 Uhr auf. In der Dunkelheit vor der Tiefgarage preschen zwei Fahrzeuge davon, der Audi und ein Mercedes. Der Scheinwerferkegel des Audis durchschneidet die Nacht, gefolgt vom Mercedes, der dicht aufschließt. Beide Wagen verschwinden in der Morgenstunde Dresdens, als die Stadt langsam erwacht. Diese synchronisierte Fluchtbewegung belegt die präzise Planung und die Teamarbeit der Diebe, die kein Detail dem Zufall überlassen. 7 Tage später finden Beamte der Berliner Polizei einen Mercedes mit offenem Fenster und falschen Kennzeichen am Straßenrand. Die Beamten verfrachten das Fahrzeug auf ein Sicherstellungsgelände, ohne dessen Bedeutung zu kennen. Er steht unter freiem Himmel, ungeschützt vor Wind und Wetter, während die Ermittler in Sachsen noch im Dunkeln tappen. Ein Monat vergeht. Plötzlich fängt der Mercedes auf dem Berliner Sicherstellungsgelände Feuer, eine gezielte Brandstiftung. Doch die Flammen erreichen ihr Ziel nicht vollständig. Der Wagen brennt nicht bis zur Unkenntlichkeit nieder. Unter der zur Tarnung aufgebrachten Taxifolierung, die sich in Fetzen ablöst, entdecken die Ermittler neue Spuren. Die Hitze hat die Schichten der Täuschung teilweise freigelegt und gibt den Blick auf die wahre Herkunft frei. Die Untersuchung des teilweise verbrannten Mercedes fördert entscheidende Beweise zutage. Im Inneren des Wagens finden Forensiker Splitter vom Vitrinenglas aus dem grünen Gewölbe. Sie leuchten im UV-Licht, unmissverständlich. Daneben entdecken sie DNA-Spuren. Die Analyse führt zu 3 der späteren Angeklagten. Diese forensischen Verbindungen schaffen eine direkte und unwiderlegbare Kette von Indizien. Der Mercedes, einst ein Phantom, wird zum Schlüsselelement der Ermittlungen. Nach Bekanntwerden des Diebstahls ruft die Polizeidirektion Dresden eine Sonderkommission ins Leben. Sie trägt den Namen Epaulette, in Anlehnung an eines der verschwundenen Prunkstücke. Gemeinsam mit der Staatsanwaltschaft Dresden setzen die Beamten eine Belohnung von 500.000 Euro aus. Sie erhoffen sich Hinweise aus der Bevölkerung, die zur Aufklärung des Jahrhundertraubs oder zur Ergreifung der Täter führen. Die Höhe der Belohnung unterstreicht die Dringlichkeit und das Ausmaß der Fahndung. Unmittelbar nach dem Diebstahl richten sich erste Verdachtsmomente gegen das Wachschutzpersonal. Ermittler führen eine Untersuchung gegen 4 Wachschutzbedienstete. Einen von ihnen nehmen sie vorläufig fest. Der Verdacht? Er soll den Tätern Unterlagen zu den Räumlichkeiten und den Sicherheitssystemen übergeben haben. Doch mangels Beweisen kommt der Mann später wieder frei. Die anfänglichen Ermittlungen zeigen die Verunsicherung und die umfassende Suche nach möglichen internen Helfern. Im März 2020 veröffentlichen die Ermittler der Soko Epaulette ein Phantombild. Es zeigt einen etwa 25-jährigen Mann mit markanten Zügen. Er soll den Fluchtwagen in Magdeburg abgeholt haben. Die Behörden bitten die Öffentlichkeit um Mithilfe. Sie wollen die Fahndung über die Landesgrenzen Sachsens und Berlins hinaus erweitern, um den Kreis der Verdächtigen einzuengen und neue Spuren zu generieren. Die akribische Arbeit am Dresdner Residenzschloss zahlt sich aus. Die Forensiker sichern DNA-Spuren an verschiedenen Tatorten. Sie gleichen die Profile ab und können 4 Mitgliedern des berüchtigten Remo-Clans eine eindeutige Zuordnung vornehmen. Diese biologischen Spuren bilden eine der wichtigsten Beweisgrundlagen für die spätere Anklage. Sie führen die Ermittler direkt zu den mutmaßlichen Tätern und festigen den Verdacht gegen die kriminelle Großfamilie. Am 17. November 2020, ein Jahr nach der Tat, startet eine groß angelegte Razzia in Berlin. Unter der Leitung der Soko Epaulette durchsuchen 1638 Polizeibeamte rund 20 Objekte. Wohnungen, Läden und Garagen in Neukölln, Schöneberg, Kreuzberg, Treptow, Reinickendorf und Charlottenburg. Die Nacht ist kalt, das Vorgehen koordiniert. Polizei und Spezialkräfte agieren mit äußerster Präzision. Die Berliner Polizei nimmt bei dieser Razzia 3 Tatverdächtige aus dem Remo-Clan fest. Ihnen werfen die Staatsanwälte schweren Bandendiebstahl und Brandstiftung vor. Doch 2 wichtige Köpfe entziehen sich dem Zugriff. Ein Zwillingsbrüderpaar wird zur internationalen Fahndung ausgeschrieben. Die Fahnder wissen, die Hauptakteure sind noch nicht gefasst. Die Jagd nach den Zwillingsbrüdern dauert an. Im Dezember 2020 fassen Ermittler den ersten. 5 Monate später, im Mai 2021, nehmen sie auch den 2. Zwillingsbruder in Berlin fest. Damit ist ein Großteil der mutmaßlichen Kerngruppe der Täter identifiziert und in Gewahrsam genommen. Die Soko Epaulette erzielt einen entscheidenden Durchbruch. Am 11. März 2021 veröffentlichen Polizei und Staatsanwaltschaft Dresden neue Aufnahmen. Sie zeigen mutmaßliche Helfer vom Vortag der Tat. Diese Personen, deren Gesichter noch undeutlich sind, sollen den späteren Tatort ausgespäht haben. Sie sind in den Stunden vor dem Einbruch im Umfeld des Residenzschlosses zu sehen. Die Behörden vermuten Beihilfe zum schweren Bandendiebstahl und wollen die Identität dieser Personen klären. Die Ermittlungen münden in einer weiteren Festnahme. Am 19. August 2021 nehmen Beamte Ahmed Remo als 6. Tatverdächtigen fest. Mit seiner Festnahme tritt Ahmed Remo seine mehrjährige Haftstrafe an und die Staatsanwaltschaft Dresden erhebt Anklage gegen alle 6 Beschuldigten. Der Fall nimmt seinen Lauf vor Gericht. Mitte Dezember 2022, 3 Jahre nach dem Raub, erreichen die Soko Epaulette überraschende Nachrichten aus Berlin. Mitglieder des Remo-Clans geben über ihre Anwälte einen erheblichen Teil des Sachsenschatzes an die Polizei Sachsen zurück. Die Objekte tauchen nach langer Ungewissheit wieder auf. Diesen Rückgaben gehen umfassende, geheime Verhandlungen voraus. Über Wochen tauschen sich die Anwälte der Angeklagten und die Staatsanwaltschaft im Stillen aus. Im Fokus steht eine mögliche Strafmilderung für die Beschuldigten. Endlich, der entscheidende Wendepunkt. Insgesamt 31 Objekte des Sachsenschatzes sichern die Beamten. Darunter finden sich die kostbare Epaulette aus der Diamantrosengarnitur, eine detailreiche Hutagraffe und fragile Teile eines Brillantkolliers der Königin Amalie Auguste. Eine diamantbesetzte Aigrette in Sonnenform, die das Haar einst schmückte, kehrt ebenfalls zurück. Dazu gesellen sich 2 gewölbte Schuhschnallen und 8 diamantbesetzte Rockknöpfe. Die Objekte, einst in der Dunkelheit verschwunden, liegen nun auf einem Tisch, nummeriert und dokumentiert. Auch der majestätische Bruststern des polnischen Weißen Adlerordens und der kunstvolle Hutschmuck, genannt Reiherstutz, beide aus der Brillantgarnitur, finden ihren Weg zurück. Doch die Freude über die Wiedererlangung trübt sich schnell, einige Schmuckstücke sind zerbrochen. Eine Sachverständige schätzt den immensen Gesamtschaden an diesen wiedererlangten Schätzen auf etwa 22 bis 25 Millionen Euro. Im Januar 2023 erklären sich Rabbi Remo, Wissam Remo und Bashir Remo bereit, ein umfassendes Geständnis zum Tathergang abzulegen. Ihnen stellt das Gericht eine begrenzte Freiheitsstrafe von 5 bis 6 Jahren in Aussicht als Preis für ihre Kooperation. Im Mai 2023 verurteilt das Gericht 5 Mitglieder des Remo-Clans. Ihnen legen die Richter Diebstahl mit Waffen, besonders schwere Brandstiftung und Sachbeschädigung zur Last, was zu Freiheitsstrafen von über 4 Jahren führte. Die Zwillingsbrüder erhalten Urteile nach Jugendstrafrecht. Einer der beiden gibt an, eine Klassenfahrtidee sei der Auslöser gewesen. Ahmed Remo, der 6. Angeklagte, wird wegen eines Alibis freigesprochen. Der Bundesgerichtshof bestätigt das Urteil am 9. April 2024, womit es rechtskräftig wird. Der Freistaat Sachsen trägt rund 3,8 Millionen Euro Prozesskosten. 2 der Verurteilten treten ihren Haftantritt im August 2024 nicht an. Die Frage nach dem Verbleib der nach wie vor fehlenden Stücke bleibt für die staatlichen Kunstsammlungen Dresden bis heute unbeantwortet.